Und das waren halt ganz extrem spannende Geschichten, wo ich mir denke, hey, warum gibt es da irgendwie keinen Film drüber? Ich bin so aufgewachsen, also auch in den 90ern, ne, bin ich aufgewachsen, Homosexualität ist gleich schwul. Und ich glaube, es ist halt wichtig eben zu lernen, dass es auch dieses gleichgeschlechtliche Begehren oder auch den Mutterwunsch von Lesben einfach auch schon immer gab.
Folge von Horchpost DDR.
Wir sind Antonia
und Fabienne. In den letzten Folgen haben wir viel über die allgemeine Situation von Frauen in der DDR gesprochen.
Das heißt Haushalt, Familie, Arbeit. Hört gerne auch dort rein. Heute sprechen wir auch weiterhin über Frauen, nämlich über Lesben in der DDR.
Bevor es losgeht, möchten wir euch darauf hinweisen, dass es in dieser Folge auch um Homophobie und die strafrechtliche Verfolgung von Homosexualität gehen wird.
Zu Anfang wollen wir gerne noch den Begriff queer klären, den ihr in dieser Folge öfter hören werdet. Queer dient häufig als Sammelbegriff für lesbisch, schwul, bisexuell, pansexuell, trans, inter und nicht-binär. So verwenden wir den Begriff in dieser Folge auch.
Das Interview für diese Folge haben wir in einem Backstage-Bereich geführt. Wir sind nach Leipzig gefahren und haben uns dort im Untergeschoss des neuen Schauspiels mit unserer Interviewpartnerin getroffen. Wir saßen gemütlich auf zwei alten Sofas und haben sie als allererstes gebeten, sich für unsere HörerInnen einmal vorzustellen.
Also mein Name ist Barbara Wallbraun. Ich bin 1983 im Eichsfeld in Thüringen geboren und aufgewachsen und bin eigentlich von Haus aus studierte Kultur- und Medienpädagogin. Also ich habe viele Jahre als Medienpädagogin gearbeitet, / ich arbeite immer noch als Medienpädagogin und habe aber aus einem sehr persönlichen Bedürfnis heraus 2012 angefangen, den Dokumentarfilm Uferfrauen, lesbisches Leben und Lieben in der DDR zu erdenken, den ich seit 2012 entwickelt habe, der 2019 fertig geworden ist. Und genau, seitdem bin ich mit dem Film auf Tour, trotz Pandemie. Bin aber trotzdem eben nebenbei noch Medienpädagogin und mache politisch-demokratische Medienbildung in Sachsen, halte Vorträge zum Thema Frauen und ihre Rolle im Filmbusiness. Und was sich so aus den Filmgesprächen der letzten Jahre ergeben hat, war festzustellen, dass sich die Generationen untereinander, also die Älteren und die Jüngeren, total füreinander interessieren, aber seltenen Zugang zueinander haben. Und deswegen habe ich noch mit einer Kollegin aus Dresden zusammen einen Workshop entwickelt, Intergenerativer lesbischer Austausch Ost, wo Lesben zwischen 20 und 80 sich an einem Workshop-Nachmittag treffen können, um sich so biografisch auszutauschen und festzustellen, dass es auch unter den Generationen total viele biografische Gemeinsamkeiten gibt, aber halt auch Unterschiede. Genau, das sind so meine Hauptdinge, die ich tue und dann noch viel mehr.
Wie ihr eben gehört habt, hat Barbara einen Film über lesbisches Leben in der DDR produziert. Wie sie dazu gekommen ist, haben wir sie auch gefragt.
Naja, das hat halt schon auch viel mit Thüringen zu tun. Also ich bin Anfang der 80er geboren und eben ja in einer sehr katholischen Gegend, also im Eichsfeld, was die katholische Gegend von Thüringen ist. Und ich habe schon spätestens in meiner Pubertät gemerkt, dass ich irgendwie anders ticke, also in vielen Bereichen. Aber es war halt nicht so, dass ich mir erlaubt hätte zu denken, dass ich lesbisch sein könnte. Das war einfach, das war nicht erlaubt. Ja, es war nicht erlaubt. Und bei mir, das habe ich halt dann auch später für mich so reflektiert, waren halt da schon auch die Grenzen im Kopf. Ja, also nicht nur im Ausleben, so dass ich so in mir drin gemerkt hätte, ah, das und das ist es, sondern ich habe mir das schon im Kopf verboten, da überhaupt dran zu denken. Und dann habe ich mich geoutet beim Studium. Und das ist dann, glaube ich, so ein Outing-Prozess. Das ist halt so eine Reflexion darüber, wann hätte ich es eigentlich schon merken können. Ja, wann hätte ich eigentlich schon merken können, dass ich mit Frauen zusammen sein möchte. Und ja, als dann so für mich auch so der Prozess abgeschlossen oder im Laufen war eigentlich eher, habe ich mich natürlich gefragt, wie ging es Lesben im Eichsfeld zu DDR-Zeiten, ja, also auch in dieser katholischen Gegend. Und dann war natürlich irgendwie der Gedanke, so das weiterzuspinnen, wie ging es Lesben in Thüringen oder auch Lesben in der DDR. Und dann habe ich halt da auch wirklich, also der Film hat eigentlich schon vor 2012 angefangen, in mir zu arbeiten. Und ja, ich habe halt viel über schwule Geschichte gewusst, auch über westeuropäische, US-queere Geschichte. Aber halt, es gab halt ganz wenig zu Lesben in der DDR. Und ich fand das halt eigentlich total spannend, aber auf der anderen Seite auch total traurig, dass es halt gar nicht irgendwie groß aufgearbeitet wurde. Und dann habe ich 2012 eine Arbeitskollegin gehabt, die mir Geschichten so Ende der 80er Berlin-Leipzig erzählt hat und hat mich dann auch ihren Freundinnen vorgestellt. Und das waren halt ganz extrem spannende Geschichten, wo ich mir denke, hey, warum gibt es da irgendwie keinen Film drüber? Und dann habe ich mich entschieden, dass ich quasi den Film machen möchte, den ich gerne sehen würde, um das Thema auch in die breite Öffentlichkeit zu rücken, weil es gab natürlich auch in den 90ern Filme, wo sich halt Frauen, die auch, sage ich mal, direkt betroffen waren, also die halt lesbisch in den 70ern, 80ern meistens in Berlin gelebt haben, die das auch filmisch aufgearbeitet haben. Aber das ist halt so in der Szene geblieben. Und ich denke mir, oder ich dachte mir, das ist aber auch wichtig, dass eben eine breitere Öffentlichkeit da auch meinen Zugang zu diesem Thema bekommt. Und dann habe ich mich in Erfurt beim TP2 Talentpool, das ist so ein Programm für den mitteldeutschen Filmnachwuchs, habe ich mich mit dem Stoff beworben und die haben mich angenommen und dann konnte ich den Stoff halt 2013 in diesem Programm professionell entwickeln und das war halt auch ganz wichtig, so für Kontakte knüpfen. Genau, und das, ja, das war mir einfach ein Anliegen, dieses Thema einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, die breitere Öffentlichkeit, die halt außerhalb der lesbischen Szene liegt.
Wo wir gerade bei dem Thema Uferfrauen sind. Ihr werdet in dieser Folge auch ein paar Mal die Namen Sabine und Gisela hören. Sie sind Protagonistinnen aus dem Film Uferfrauen und haben als Lesben in der DDR gelebt. Der Film gibt Antworten auf die Frage, wie ging es Lesben in der DDR? Die Frage, die auch uns zu unseren Recherchen bewegt hat.
Viel wussten wir über die Lebensrealitäten von Lesben in der DDR vorher nicht. Und in Gesprächen mit Kolleginnen und Freundinnen stellte sich heraus, dass es nicht nur uns so ging. In dieser Folge möchten wir diese Frage für uns und für euch bestmöglich klären.
Um die rechtliche Situation von Homosexuellen in der DDR besser zu verstehen, lasst uns zuallererst einen Blick in die Gesetzbücher werfen. Dort lässt sich der Paragraph 175 finden, der über lange Zeit Homosexualität unter Strafe stellte.
Der Paragraph 175 stammt aus dem Deutschen Kaiserreich. Dort wurde er 1871 eingeführt und regelte auch in der Weimarer Republik die strafrechtliche Verfolgung von Homosexualität zwischen Männern. Diese wurde als, in Anführungszeichen, widernatürliche Unzucht bezeichnet. In der NS-Zeit erfolgte 1935 eine Verschärfung des Paragraphen. Nach Kriegsende wurde der Paragraph 175 aus der Weimarer Republik in beiden deutschen Staaten beibehalten, wenn auch in einer abgemilderten Form. Ab 1969 wurden homosexuelle Handlungen zwischen Männern ab 21 Jahren in der BRD straffrei. In der DDR dagegen wurde der Paragraph 175 im Jahr 1969 aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Es folgte aber der Paragraph 151. Homosexualität insgesamt war mit diesem Paragraph nicht mehr verboten. Aber homosexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen und Personen unter 18 Jahren waren durch diesen Paragraphen kriminalisiert. Das Schutzalter für heterosexuelle Personen lag dagegen bei 16 Jahren.
Was den 151er maßgeblich von den Änderungen am Paragraphen 175 in der BRD unterscheidet, ist die Tatsache, dass Frauen darin vorkamen und kriminalisiert wurden. Bis dahin waren homosexuelle Handlungen zwischen Frauen in keinem Gesetz erfasst.
In einer Einschätzung über einen Arbeitskreis wurde in den Stasi-Akten vermerkt, dass seitens der Teilnehmenden die Forderung erhoben werde, den Paragraph 151 abzuschaffen. Man wolle neben Arbeitskreisen auch Jugendgruppen für Homosexuelle bilden.
Rechtlich war ja Homosexualität ab 18 in der DDR nicht verboten. Aber der Staat hat immer eine Möglichkeit gefunden, dich auf andere Weise auch zu kriminalisieren. Also Homosexuelle sind ja auch auf Anweisung als feindlich-negative Kräfte oder Oppositionelle betrachtet wurden. Und das waren dann halt die Grundlagen zu sagen, Homosexualität, weil man wollte ja auch international ein Stück weit anerkannt sein, Homosexualität ist per se nicht verboten, aber wir finden natürlich andere Wege, um zu kriminalisieren und die Gruppierung auch klein zu halten.
Die Sichtweise des MFS auf queere Gruppen. In den Stasi-Akten werden neben Friedens-, Öko- und Frauenkreisen auch die als Homo-Kreise bezeichneten Gruppen als in Anführungszeichen oppositionelle Personenkonzentration gewertet. Gegen solche Gruppen wurden Maßnahmen eingeleitet, denn, Zitat, das Eindringen von oben genannten Kreisen in gesellschaftliche Organisationen und Einrichtungen wurde bisher verhindert. Zitat Ende. Auch aus einer Operativinformation aus dem Jahr 1986 geht hervor, dass der in Anführungszeichen politische Missbrauch homosexueller Personen durch feindlich negative Kräfte nicht zuzulassen und die Bildung einer homosexuellen Organisation in der DDR zu verhindern ist. Diese Anweisung stammt nicht vom Unterzeichnenden, dem Leiter der Abteilung, sondern kam von der Ministerebene.
Die Staatssicherheit nahm queere Gruppen also in den Blick. Aber wie hat die allgemeine DDR-Gesellschaft außerhalb der Geheimpolizei über Homosexualität gedacht?
Also, ich bin so aufgewachsen, also auch in den 90ern, ne, bin ich aufgewachsen, Homosexualität ist gleich schwul. Lesbisch gab's ganz wenig. Und viele, auch jetzt so bei den Publikumsgesprächen, also auch wenn ich in ländlichen Gegenden bin, die sagen halt alle, naja, wir wussten halt hier, der und der, ne, der ist schwul, aber lesbisch habe ich gar nicht gekannt. Und es gab schon auch Aufklärungsbücher in der DDR, wo auch Homosexualität ein Thema war, ob jetzt positiv oder negativ sei dahingestellt. Es gab auch in Wochenmagazinen immer mal ganz, ganz vereinzelt, aber es gab vor allen Dingen dann, also auch so ab Mitte der 80er, als dann alles auch so ein bisschen liberalisiert wurde, gab es auch Artikel oder zumindest Leserinnenbriefe zu dem Thema. Aber eigentlich war es eher so die Politik, don't ask, don't tell. Das merkt man halt eben auch heute noch. Menschen haben sich einfach noch nie mit diesem Thema wirklich beschäftigt. Also ich habe auch, als ich den Film angefangen habe, ganz oft die Frage bekommen, gibt es die denn überhaupt? Gab es denn überhaupt Lesben in der DDR? Und das zeigt halt, dass es war natürlich verpönt. Die Leute wussten vielleicht, dass es sowas gibt, haben sich aber nicht weiter damit beschäftigt und haben auch wirklich nicht drüber nachgedacht. Auch bis viele Jahrzehnte nach der Wende haben die einfach viele nicht drüber nachgedacht, war das irgendwie ein Thema. Und das, finde ich, zeigt ja auch ziemlich viel. Ne? Also man kann da die Antwort auch im Heute suchen, dass eben viele Leute sich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt hat, weil es eben schon zu DDR-Zeiten nicht wirklich auch thematisiert wurde. Und ich glaube, wenn denn mal ein Schwuler oder eine Lesbe gesagt hat, ich begehre gleichgeschlechtlich im Freundinnenkreis, auch im Kollegium, dann war das schon für viele auch okay. Aber es wurde halt nicht drüber geredet, sondern es war halt so, naja, dann bist du es halt. Und ich kenne ja zum Beispiel eine Geschichte aus Erfurt, die ja dann auch in Erfurt die Runde gemacht hat. Es gab halt an der Hochschule gab es einen Professor, der ist dann irgendwie, ob er sich geoutet hat oder, ne, aber irgendwie ist halt rausgekommen, er ist schwul. Und dann hat er halt in Erfurt, er hat jetzt seinen Posten verloren und hat halt in Erfurt die Straße gekehrt. Und das wussten dann halt alle. Und das hat mir eine Lesbe aus Erfurt erzählt, die natürlich gesagt hat, hey, wenn dieser gestandene Professor dann plötzlich die Straße kehren muss und da irgendwie auch seiner Karriere so beraubt wird, dann werde ich einen Teufel tun, um mich zu outen, weil natürlich das öffentliche Exempel war, das passiert mit dir, wenn du homosexuell bist. Ja, also auch so abschreckende Sachen, so ganz subtile abschreckende Sachen. Deswegen, ja, die Frage kann man jetzt nicht eindeutig beantworten. Es gab halt ganz tolle Menschen in der DDR, die gesagt haben, Hauptsache, du bist glücklich. Und dann, ja, gab es halt Menschen, die wie heute sagen, kann ich überhaupt nicht akzeptieren.
Aus einer weiteren Akte, dieses Mal aus den 80ern, geht hervor, dass ein Jugendclub für Homosexuelle an einen FDJ-Jugendclub angedockt werden soll. Innerhalb des bestehenden Jugendclubs wird diese Idee jedoch abgelehnt. Zitat: Wir können nicht verstehen, dass so ein Club zugelassen worden ist und noch dazu in einem FDJ-Jugendclub. Zitat Ende. Dass der Grund für diese Ablehnung Homophobie ist, ist klar. Es sei nämlich bekannt, Zitat, dass es sich bei diesen Personen um Homosexuelle handelt. Zitat Ende. Offenbar will man innerhalb dieses FDJ-Jugendclubs nichts mit den homosexuellen Menschen zu tun haben und lehnt diese deutlich ab. In diesem Aktenbeispiel wurde nicht nur von Homosexualität gesprochen. In einem Teil, den ich jetzt nicht vorgestellt habe, wird auch das Wort lesbisch verwendet. Anders als schwul und homosexuell war lesbisch in der DDR aber nicht unbedingt ein gängiger Begriff.
Wenn du sagst, man hat, wenn man von Homosexualität gesprochen hat, oft Schwule gemeint, wie haben sich lesbische Frauen bezeichnet? Also haben sie sich als Lesben bezeichnet oder war das auch etwas, was eher, wenn nirgendwo darüber gesprochen wurde, nicht vorkam?
Ich glaube, die Frauen hatten es schwieriger, eine Selbstbezeichnung für sich zu finden. Ja? Das ist ja auch in den Uferfrauen, wird ja auch ganz oft gesagt, ich wusste, dass es sowas gibt, aber wie es hieß, wusste ich nicht. Und dann ja, gab es halt den Begriff vom anderen Ufer. Ich glaube, da haben sich dann auch irgendwann die Frauen mitgemeint gefühlt. Aber ich glaube, dass jetzt lesbisch so ein ganz gängiger Begriff war. Also ich kann es jetzt nicht zu 100% einschätzen, aber ich denke nicht. Und ich habe ja auch lange, 3,5 Jahre in Stasi-Akten auch geforscht. Und allein da, wie die Staatssicherheit auch das Wort lesbisch geschrieben hat. Also es gab halt ganz kuriose Schreibweisen mit Ä, mit P, ja. Das sagt halt auch einiges aus, ne? Schwul ist klar und es ist halt auch einfach, ja, schwule Männer waren halt schon immer präsenter. Das hat aber eben auch was, finde ich, mit der Marginalisierung von Frauen zu tun.
Man kann feststellen, dass es mitunter schwierig war, in der DDR lesbisch zu leben. Überhaupt zu merken, dass man als Frau homosexuell war, war wie heute oft auch weder selbstverständlich noch einfach. Aber es gab im Laufe der DDR verschiedene Phasen, was das lesbische Leben und die Hürden, sich zum Beispiel zu outen, betrifft.
Ich glaube, das hatte viel auch mit den Treffmöglichkeiten zu tun. Meine Theorie ist, dass auch nach dem Zweiten Weltkrieg, also zum Beispiel, ich kann halt viel über Berlin reden, wie es in anderen Städten aussieht, aber einfach, weil da auch das Leben so pulsiert hat. Ne? Also Berlin war ja in den 20ern, war ja so eine extrem queere Stadt. Ne? Also gab es auch wirklich also Lesbenzeitschriften, auch wirklich ganz viele Lesbenbars. Und ich glaube, dieses Wissen darum hat sich auch über den Zweiten Weltkrieg auch nochmal ein Stück durch Privaterzählungen in die DDR gerettet. Dass auch gesagt wurde, wir haben uns die letzten Jahrzehnte da und da getroffen und dass diese kleinen, auch sage ich mal, queeren Orte sich noch ein Stück weit gehalten haben, aber dann halt auch relativ schnell durch die Staatssicherheit unter Beobachtung standen. Also ich habe zum Beispiel eine Akte gelesen von einer Lesbe, die in den 60ern schon für die Staatssicherheit gearbeitet hat. Und dadurch wussten die halt diese ganz kleinen Treffpunkte, die wurden dann halt, glaube ich, auch so peu à peu einfach ausgemerzt. Und ich glaube, so 60er, 70er war es relativ schwierig, sich zu treffen, weil es natürlich auch nicht erwünscht war. Dieses Wissen auch über zum Beispiel Lesben im KZ ist so langsam verloren gegangen, war aber immer noch da, dass halt auch Lesben gesagt haben, nee, wir müssen auch, also denen war schon auch sehr früh klar, wir brauchen auch so diese lesbische Geschichtserzählung. Wir müssen das irgendwie versuchen, dass das einen Fortbestand hat. Und eigentlich ging es tatsächlich mit einer Liberalisierung auch los Anfang der 80er, als eben unter dem Dach der evangelischen Kirche die Arbeitskreise Homosexualität gegründet werden konnten, dass die einfach einen Ort hatten, wo die sich offiziell treffen können. Es war halt auch immer, du durftest ja keine Vereine gründen. Ne? Ganz oft wurde gesagt, hier, wir melden hier eine Veranstaltung an, nee, die ist nicht genehmigt worden. Also sowas gab es halt auch. Diejenigen Frauen, die Anfang der 80er gemerkt haben, ich begehre Frauen, die sind halt ein Stück weit auch mit einer anderen Gemeinschaft konnten die sich auch raustrauen. Ja, also es ging einfach auch darum, sich öffentlich zu machen, sich auch innerhalb der DDR, da ging halt auch viel von Berlin aus, dieses innerhalb der DDR auch vernetzen. Ja, also in die Städte fahren und da einen Austausch zu haben, das war schon auch ein guter Austausch. Und das ist wie heute, wo halt eben auch einfach, ich sag mal, eine Queerness auch sehr, sehr öffentlich ist, dass dadurch Menschen sich mehr empowered fühlen, über die eigene Identität nachzudenken und zu sagen, ja, ich begehre so oder das und das bin ich und ich traue mich aber raus, weil ich sehe, um mich drumherum sind noch viel mehr Leute. Und das war halt ab Anfang der 80er und ich denke, da gibt es halt eben so ein Generationending, dass einfach ganz viele Frauen, die vielleicht Anfang der 80er schon 40, 50 waren, das auch gar nicht mehr so mitbekommen haben, wohingegen halt Frauen, die Anfang der 80er 20 waren, ne, du gehst ja auch nochmal anders raus und da auch gesehen haben, hey, da sind noch mehr von mir und ich traue mich jetzt auch einfach, weil das hat ja auch ganz viel mit, ich traue mich rauszukommen, ich traue mich so und so zu leben, zu tun. Und ja, also das ist, glaube ich, so auch wie heute, also heute trauen sich immer noch 40, 50-Jährige immer noch nicht rauszukommen. Die leben immer noch ihr Hetero-Leben, wohingegen es halt heute wirklich für Anfang 20-Jährige wirklich einfacher ist zu sagen, ich bin das, weil ich bin vielleicht auch nicht die Einzige in meiner Klasse oder die Einzige in meiner Schule, sondern da läuft der oder die läuft auch noch bunt rum. Ne? Also einfach auch so diese Möglichkeiten, sich auch übers Internet zu informieren.
Als Barbara davon erzählt hat, dass es auch heute noch Frauen schwerfällt, sich zu outen, haben wir uns die Frage gestellt, ob es viele Frauen gab, die in der DDR in traditionellen Familien gelebt haben, also verheiratet waren oder sogar Kinder hatten. Und wenn ja, wie sie damit umgegangen sind. Wie wir in der ersten Folge besprochen haben, existierte in der DDR, bis auf die volle Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt, ein eher traditionelles Frauen- und Familienbild. Um es noch einmal kurz zusammenzufassen: Heterosexualität war die Norm. Heiraten konnten nur Paare, die aus Mann und Frau bestanden. Die klassische Hausfrau sollte es nicht geben, aber der Haushalt wurde neben der vollen Berufstätigkeit trotzdem als Verantwortung der Frau gesehen. Ebenso war es ihre Verantwortung, Kinder zu bekommen und die Mutterrolle einzunehmen.
Ich glaube, erstmal zu merken, ich begehre Frauen, ist erstmal der erste Schritt, den du auch erstmal zulassen musst, egal in welcher Zeit du irgendwie lebst. Und dann dir zu denken, ja, wo lerne ich denn jetzt eine kennen? Ne, das hat ja auch was damit zu tun, auf eine Frau auch zuzugehen und da irgendwie zu erspüren. Und wenn sich die Frau aber auch nicht raustraut, ne, du merkst, da ist irgendwas, aber dann auch diesen Schritt zu gehen, die vielleicht mal zu küssen oder so, das war ja mit einem super Risiko verbunden. Und ich meine, es gibt immer irgendwie auch Menschen des anderen Geschlechts, die du nett findest, wo du dir vorstellen kannst, ja, dann, ne, der Thomas, der ist schon lieber, dann heirate ich den mal und krieg halt Kinder mit dem, egal ob ich jetzt Spaß an den Körperlichkeiten habe oder nicht, aber das ist okay, mit dem zu leben. Und das haben, weiß ich, das, also ich weiß nicht, kann natürlich nicht sagen, wie viele, aber ich habe sehr viele, also ich habe ja auch eine lange Recherche, auch eine schriftliche Recherche gemacht, wo mir ganz viele geschrieben haben, ich habe mich erst nach der Wende geoutet. Ne, nach der Wende war es dann das Problem, du hast halt schon 10, 20 Jahre mit deiner Familie zusammengelebt und denen dann zu sagen, hier, ich begehre eigentlich übrigens Frauen, ne, das ist ja dann auch nochmal so ein Schritt, der viel Mut erfordert. Was es aber auch gab, einfach damit die Leute in Ruhe, also gesagt, wir wollen in Ruhe gelassen werden, es gab halt auch so Situationen, wo zwei Männer und zwei Frauen, also zwei Schwule und zwei Lesben gesagt haben, wir ziehen quasi als Heteropärchen in ein Haus und haben halt da unsere Ruhe und können halt irgendwie da unser schwules und lesbisches Leben ausleben. Aber dazu musstest du die Leute halt auch erstmal finden. Und es gab auch tatsächlich Ehen, die als Hetero-Ehen deklariert waren in der DDR, wo aber sich halt eine Lesbe und ein Schwuler gefunden haben und gesagt haben, ja, wir heiraten halt jetzt als Heteropärchen. Einfach, damit wir in Ruhe gelassen werden, damit wir auch eine Wohnung kriegen, klar. Ne? Und vielleicht auch ein Kind zusammen. Also ich glaube, das war dann oftmals auch, ja, der Mensch ist mir sympathisch und dann gründe ich halt eine Familie mit dem, weil es ja auch überall propagiert wurde, eine Familie. Ich glaube, es waren extrem viele, die diesen Heterodeckmantel einfach über ihre Beziehung gelegt haben. Und das so, dieses Begehren für sich im Stillen, im Alleine-Sein gelebt haben.
Hat dieses Alleine-Sein zu viel Einsamkeit und Isolation geführt?
Ja. Ich denke, das liegt ein Stück weit in der Natur der Sache, dass da natürlich Einsamkeit und Isolation in einer Gesellschaft, die Homosexualität nicht akzeptiert, irgendwie auch die Folge war. Ne, vielleicht für sich zu merken, ich begehre gleichgeschlechtlich, aber es gibt halt keine Möglichkeit, eine kennenzulernen oder das auch irgendwie offen auszuleben, das so mit sich selber auszumachen. Ich glaube, da ist das eine ganz natürliche Folge, dass Menschen ja, sich natürlich einsam fühlen, weil natürlich auch diese körperliche Zuneigung total fehlt und sich dann auch Menschen isoliert haben, um auch bloß nicht als homosexuell erkennbar zu sein.
Alleinstehend zu sein konnte in der DDR bedeuten, dass man nur schlechte Aussichten auf eine Wohnung hatte. Die Vergabe von Wohnraum war nämlich wie alles andere auch verstaatlicht worden. Da es nicht genügend Wohnraum gab, wurden zum Beispiel Familien mit Kindern priorisiert. Selbst für heterosexuelle Paare war es deshalb nicht immer einfach, eine Wohnung zu bekommen.
Da kann ich halt tatsächlich eher nur so ein Stückchen aus der Mutterperspektive berichten, weil viele Lesben in der DDR, ob jetzt geoutet oder nicht, natürlich einen Kinderwunsch hatten und die DDR halt eben auch Alleinerziehende unterstützt hat. Die haben einfach eine Wohnung bekommen. Wie jetzt zum Beispiel bei Gisela und Sabine, da war ja auch ein Kind, Gisela hatte die Wohnung, Sabine ist eingezogen. Wie die das genau gemacht haben, kann ich nicht sagen. Aber du konntest natürlich nicht als lesbisches Pärchen sagen, so, wir sind halt ein Pärchen und wir hätten jetzt gerne eine Wohnung. Also das, ich glaube nicht, dass das irgendwer gemacht hat oder auch mal versucht hat, weil dann hast du dich ja extrem angreifbar gemacht. Aber da halt wieder dieses, ja, wir heiraten als Homosexuelle, heiraten wir quasi also nach außen Hetero-Ehe ein und haben halt auch einfach dadurch die Möglichkeit, eine Wohnung zu bekommen. Aber ich kenne viele, die auch einfach noch ganz lange bei ihren Eltern gewohnt haben, weil die auch gesagt haben, ich möchte auch gar keine Beziehung mit einem Mann eingehen.
Dass sich viele Frauen erst nach der friedlichen Revolution geoutet haben, hat Barbara ja vorhin schon erzählt. Was sich durch die friedliche Revolution in den Köpfen dieser Frauen verändert hat und wie die lesbische Community im Osten diese Zeit erlebt hat, auch in Bezug auf die Öffnung der Stasi-Unterlagen für die persönliche Akteneinsicht, hört ihr jetzt.
Ich glaube, da gibt es so verschiedene Puzzleteile, die betrachtet werden können. Ich glaube, mit der Wende und mit dem Verschwinden der politischen Strukturen ist bei ganz vielen auch die Angst davor verschwunden, also persönlich Einbußen zu haben, Job zu verlieren, ins Gefängnis zu kommen. Ne? Weil das wusste man ja nicht genau, was passiert, wenn ich mich oute. Ne? Was sind die Konsequenzen unter Umständen? Deswegen lasse ich es lieber. Und mit dem Verschwinden dieses politischen DDR-Systems ist, glaube ich, bei vielen im Kopf auch was aufgeknackt. Das ist zumindest das, wo ich mich mit Frauen unterhalten habe, die gesagt haben, ich weiß eigentlich mein ganzes Leben lang, ich begehre Frauen. Aber ich bin halt trotzdem verheiratet gewesen und habe Kinder bekommen. Ja, habe ich mich mit ganz vielen unterhalten. Und die haben dann nach der Wende gesagt, ich fange jetzt an, mein Leben zu leben. Weil ich glaube, es war wirklich dieser politische Druck, der so ins Persönliche ausgeübt wurde, diese Angst. Und die war halt eben, glaube ich, nach der Wende nicht mehr so da. Was mich aber dazu bringt, wenn du deine Sexualität oder dein Begehren auch über Jahrzehnte geheim hältst, ist es natürlich auch ein längerer Prozess. Also ich habe mich auch mit vielen Frauen unterhalten, die gesagt haben, ich wusste das auch schon zu DDR-Zeiten, aber ich habe mich halt erst Ende der 90er oder in den 2000ern auch von meiner Familie lösen können. Ja? Oder auch bis heute, nee, ich kann das meinem Mann nicht sagen und ich kann das auch meinen Kindern nicht sagen, weil die würden das niemals akzeptieren. Also die wirklich auch schon viele Jahrzehnte in so einem, ich würde es jetzt mal als Käfig bezeichnen, in so einem eigenen Käfig, ne, wo sie wissen, ich würde da gerne rausgehen, aber ich traue mich nicht. Also das hängt halt aber auch immer mit so einer eigenen Persönlichkeit zusammen. Und es war nach der Wende natürlich total so, dass die Lesben aus dem Westen und die Lesben aus dem Osten total neugierig aufeinander waren und da auch total viel Austausch war. wo ich aber auch in Gesprächen gehört habe, die Westlesben sind dann halt nach Ost-Berlin gekommen oder auch nach Leipzig. Und es gab so eine Anfangsneugier, die sich aber auch relativ schnell erledigt hat. Ich kenne aber auch viele Paare, die sich halt auch in den 90ern kennengelernt haben, sie aus dem Westen, sie aus dem Osten, die immer noch, auch immer noch zusammen sind. Also was ganz oft auch angekreidet wird, ist, dass es gab ja schon auch gute Strukturen im Osten, was aber die Lesben aus der BRD nicht wussten. Und die kamen dann halt in den Osten und wollten halt dann den Ostlesben auch erklären, wie denn so eine Vernetzung und alles geht und wie denn lesbisches Leben geht. Und haben sich dann auch so draufgesetzt. Und die Ostlesben haben gesagt, hey, nee, wir wissen das schon auch. Ne? Lasst uns was zusammen machen. Und da gab es halt eben auch ja, Momente, Situationen oder auch Strukturen, wo quasi innerhalb der lesbischen Community es auch ein Stück weit so gelaufen ist wie die komplette Wende. Nämlich, dass der Westen sich halt einfach auf den Osten draufgesetzt hat und hat gesagt, hier, jetzt nehmen wir euch mal in die Hand und zeigen uns das. Und halt so komplett auch über die Erfahrungen der Menschen drüber gegangen sind, anstatt miteinander was zu machen. Also, dass die Wende gab, ist unbestritten das Allerbeste, was passieren konnte, ne? Aber auch da sind in der lesbischen Community einfach auch viele Sachen leider wirklich schiefgelaufen. Und dann, was halt auch noch eins von vielen weiteren Puzzleteilen ist, was dann auch so die Ost-Community auch in den 90ern ein Stück weit auch kaputt gemacht hat, ich will nicht sagen zerstört, aber kaputt gemacht hat, ist, als dann rauskam, okay, das sind halt irgendwie so die Ausmaße auch der Staatssicherheitsarbeit gewesen, wo dann halt auch eben diese gegenseitigen Verdächtigungen die Community wirklich auch ein Stück weit kaputt gemacht haben, weil dann doch vielleicht die bei der Staatssicherheit war oder die und diese gegenseitigen Verdächtigungen, warst du nicht? Nein, ich war nicht. Aber ich habe doch in meiner Akte gelesen, das. Ne? Und das hat eben, das ist eigentlich auch nochmal ein ganz spannendes Feld, weil das so zwischenmenschlich natürlich total viel kaputt gemacht haben und da auch Lesben heute noch nicht miteinander reden, weil halt vor 30 Jahren einfach da, ob es jetzt falsch oder richtig war, diese Entschuldigung, ne, das war halt auch schwer zu klären teilweise, manchmal war es halt eben eindeutig, dass da wirklich auch also Freundschaften und auch Vertrauensverhältnisse so richtig schlimm für immer kaputt gegangen sind. Was aber halt leider auch nachvollziehbar ist, weil es so ein emotionaler Betrug ist, der schwer zu verkraften ist.
Während deiner Recherche zum Film, gibt es irgendetwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist, was dich besonders berührt hat oder besonders aufgeregt hat oder emotional angegriffen?
Also was mich jahrelang zur Recherche an meinem Film begleitet hat, war natürlich, wie kriege ich diesen Film auch finanziert? Dieses permanente Rechtfertigen dafür, dass ich einen Film über ostdeutsche Frauen, die lesbisch sind, machen möchte. Und da auch so einen Gegenwind zu erfahren, dass das Thema als gesellschaftlich überhaupt nicht relevant angesehen wurde und auch deswegen die Fördergelder einfach ganz schwer nur zu bekommen waren, dass wir diesen Film überhaupt auch so gut und so professionell machen konnten, wie der jetzt geworden ist. Weil viele eben gedacht haben, dass dieser Film nur ostsozialisierte Lesben Ü50 anspricht und die als Zielgruppe zu haben oder als vermeintliche Zielgruppe zu haben, das lohnt sich ja nicht. Und außerdem haben wir ja schon so einen Film gemacht über die schwulen Männer und das reicht ja wohl.
Hier ein kurzer Einschub. Die wahrscheinlich bekanntesten deutschen Filme über Homosexualität aus den Zeiten der ehemaligen DDR bzw. der alten Bundesrepublik und der Friedlichen Revolution sind beide Spielfilme, in denen es hauptsächlich um schwule Männer geht. Der erste, aus dem Jahr 1971, von Rosa von Braunheim und dem WDR produziert, heißt Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Der zweite, 1989 erschienen, von Heiner Caro in der Deutschen Film AG, also in der DDR, heißt Coming Out. Er ist der einzige Film zu diesem Thema in der DDR.
Dieser insgesamt sehr männliche Blick auf die Thematik, das hat mir, ich glaube, man würde im übertragenen Sinne viele graue Haare gemacht, die ich zum Glück nicht habe. Aber damit so konfrontiert zu sein, so ein wichtiges Thema bearbeiten zu wollen Und da aber auch so marginalisiert oder so abgestempelt zu werden, das ist mir echt in Erinnerung geblieben, weil das teilweise sehr schmerzhaft war, weil ich ja diese Geschichten, auch diese Zeitzeugin-Gespräche hatte, wo so ganz viele spannende, traurige Lebenserinnerungen mir mitgeteilt wurden. Und dann gibt es aber halt die andere Seite, die sagt, nee, das ist gar nicht interessant und wir unterstützen dich nicht bei deinem Vorhaben, weil wir eben in unserer Lebenswelt das gar nicht als interessant erachten und uns das auch gar nicht vorstellen können, dass das halt eben andere Menschen außer Ü50 sozialisierten Lesben interessiert oder wo die gar nicht einschätzen konnten, dass es eben auch eine jüngere Generation gibt und nicht nur eine jüngere Lesben- oder queere Generation, sondern auch eine jüngere Frauengeneration, die sich sehr gerne eben Geschichten von Frauen, ja, also es geht ja nicht nur um Lesben in dem Film, sondern es geht ja auch um Frauengeschichte, Frauenbiografien und dass auch eine jüngere Generation da ganz krass dolle interessiert ist, auch älteren Frauen zuzuhören und eben auch mal ältere Frauen, die nicht perfekt sind, auf der Leinwand gezeigt zu bekommen, weil das ist ja auch was, zum Beispiel, dass eben Frauen ab einem bestimmten Alter einfach auch auf der Leinwand nicht mehr vorkommen. Ja, und Schauspielerinnen über 60, die sehen halt immer noch perfekt aus. Aber wenn wir unsere Omas angucken, ja, die sind halt nicht perfekt. Frauen sind nicht perfekt. Aber wenn sie halt irgendwie einen Charme auch versprühen oder was zu erzählen haben, warum zeigen wir diese Frauen nicht? Ja, das hat wieder was mit dem Medienbusiness zu tun. Ja, und das habe ich halt ein Stück weit zum Glück auch mit den UV-Frauen geschafft, da authentische Gesichter und authentische Geschichten mit einem sehr langen Kampf die Leinwand zu bringen und halt eben auch gewissen Förderstrukturen zu zeigen, es geht und der Film läuft immer noch und es gibt ein Interesse dafür. Ja? Und da halt so ein Stück weit diesen Berg auch an Vorurteilen und nur das und das darf so und so produziert werden, damit zu helfen, das halt eben diesen Berg an Vorurteilen auch ein Stück weit so mit abzutragen, weil das ganz, ganz wichtig ist. Aber das sage ich jetzt noch dazu, dieser ganze Prozess war so anstrengend, dass eben auch die Fertigstellung der UV-Frauen ganz oft auf der Kippe stand, weil ich einfach auch keine Kraft mehr hatte, weil einfach das Geld gefehlt hat, dieses Projekt so durchzuziehen. Aber es gab halt zum Glück auch immer wieder Stimmen, die gesagt haben, nein, mach das bitte und das ist so wichtig und das interessiert uns. Ja, wo ich dann auch wieder so ein Empowerment gekriegt habe. Aber so der Druck von außen oder diese Vereinnahmung von außen mich oft an den Rand des Scheiterns gebracht hat.
Die UV-Frauen sind also verfilmte Frauengeschichte, aber eben auch ein Stück verfilmte lesbische Geschichte. Was uns noch interessiert hat, war, was man aus diesem Film bzw. auch der Vergangenheit von zum Beispiel lesbischen Frauen aus der DDR lernen kann.
Ich glaube, das Wichtigste ist, ne, also es ist ja immer auch so ein Lernen aus der Vergangenheit, egal welchen Bereich das betrifft. Und ich glaube, es ist halt wichtig eben zu lernen, dass es auch dieses gleichgeschlechtliche Begehren oder auch den Mutterwunsch von Lesben einfach auch schon immer gab. Dass das keine Erfindung der Jetztzeit ist, sondern dass das schon immer ja auch menschlich so war und das auch zu akzeptieren. Vor allen Dingen halt mit politischen, gesellschaftlichen Strömungen heute, die halt genau dagegen steuern wollen, die genau das auch als Propaganda verwenden, dass das plötzlich jetzt auftaucht, ne, und jetzt alle irgendwie plötzlich queer sein wollen oder Regenbogenfamilien gründen wollen, dass das halt eigentlich schon auch total tief gesellschaftlich verwurzelt ist, dass das halt schon Jahrzehnte, Jahrhunderte so ist, aber jetzt halt auch, ich sag mal, auch ein Stück weit rechtlich erst möglich ist und die Leute sich halt jetzt raustrauen. Das ist das eine, was man lernen kann, ne? Also dass halt ein Blick in die Vergangenheit halt immer lohnt. Was stecken da auch für Geschichten dahinter, auch für persönliche Schicksale? Und das andere, was ich halt ganz wichtig finde, ist, dass auch Heterosexuelle sagen, wir sind solidarisch, auch mit so einer queeren Community. Wir gehen auch auf die Straße, wir gehen auch mit auf die Pride Parades, wir gehen auch dahin und äußern unseren Unmut, wenn rechtspopulistische Kräfte sagen, wir machen Veranstaltungen gegen den Genderwahn und die Homodiktatur, dass da nicht nur die queere Community auf die Straße geht, sondern auch ganz klar die Heteros sagen, das ist menschlich nicht in Ordnung, was da gefordert wird. Weil letztlich geht es darum, dass Menschen lieben wollen. Dass wir bitte nicht irgendwie Menschen vorschreiben, wie sie zu lieben haben, weil das ist nämlich genau dieser Blick in die Vergangenheit, wie Menschen da auch persönlich leiden mussten. Und dass wir halt jetzt auch in so einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft leben, wo das total in Ordnung ist und dass das nichts Abnormales ist. Und dass eben auch Heteros sich mit so einer homosexuellen Geschichte auch beschäftigen und das auch interessant finden, weil andersrum werden ja auch wir Homosexuellen unser ganzes Leben lang mit Hetero-Geschichten beeinflusst. Und dass das einfach so ein Miteinander ist und nicht so ein, da machen die Homos ihrs oder die Transidenten ihrs, sondern dass es halt einfach so eine übergreifende Solidarität gibt, weil es eben um grundmenschliche Bedürfnisse geht, die die Community alleine auch gerade in diesen politischen Zeiten einfach gar nicht stemmen kann oder sollte.
Mit diesen inspirierenden Worten von Barbara möchten wir uns von euch verabschieden. Uns hat es sehr viel Freude gemacht, mit euch einen Blick in die Geschichte zu werfen. Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir auf unserer Suche nach Antworten drei Frauen kennenlernen durften, die uns einen Einblick in Frauengeschichte gewährt haben.
Unser Dank gilt auch Max und Christian, die uns als erfahrene Podcaster zur Seite standen. Außerdem möchten wir uns bei den MitarbeiterInnen unserer Einsatzstellen, der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße und dem Stasi-Unterlagenarchiv Erfurt für ihre Unterstützung bedanken. Dass wir euch in diesem Podcast auch die Inhalte von Stasi-Unterlagen vorstellen konnten, haben wir den MitarbeiterInnen des Stasi-Unterlagenarchivs im Bundesarchiv in den Außenstellen Erfurt, Suhl und Gera zu verdanken.
Möglich gemacht hat das alles die Sparkassen Kulturstiftung Mittelthüringen, die unser Projekt im Rahmen des Wettbewerbs Tatort Kultur mit Fördermitteln unterstützt hat.
Tschüss